Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Wer kann Donald Trump schlagen bei der nächsten Präsidentschaftswahl? Michael Bloomberg, einer der potenziellen Kandidaten der Demokraten, schlägt Michael Bloomberg vor.
I can beat Donald Trump. And I don't know that any of the other Democratic candidates can.
Eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein ist ja sicher ein guter Anfang. Da hat Donald Trump ja auch mehr als genug von. Es liegt allerdings gerade ein anderer vorn und das ist Bernie Sanders. Da kann sich allerdings heute noch einiges ändern. Heute ist Super Tuesday. Da werden bei den Demokraten traditionell ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben und damit die Menschen besetzt, die im Juni dann auf dem Nominierungsparteitag den demokratischen Präsidentschaftskandidaten festlegen. In 14 Bundesstaaten wird heute gleichzeitig gewählt und im wichtigsten in Kalifornien liegt auch Bernie Sanders vorn, laut Umfragen. Aber noch ist nichts entschieden und neben Bernie Sanders und dem Ego von Michael Bloomberg gibt es da ja auch noch den ehemaligen Vizepräsidenten von Barack Obama und das ist Joe Biden. Wer da heute das Rennen machen könnte und wie wichtig dieser Super Tuesday wirklich am Ende ist, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Wir schauen natürlich auch an die Grenze zwischen Griechenland und die Türkei, an der gerade tausende Menschen darauf hoffen, irgendwie in die EU reinzukommen. Und leider ist da auch schon zu ziemlich unschönen Vorfällen gekommen.
Flüchtlinge erzählen davon, dass sie beispielsweise, wenn sie es denn geschafft haben, auf das griechische Ufer beispielsweise zu kommen, geschlagen worden seien und dann wieder zurückgeschickt worden seien. Bei der Pressekonferenz heute war das allerdings kein Thema. Hat keiner angesprochen, wir durften keine Fragen stellen, also kein Thema.
Die Pressekonferenz, von der unsere Korrespondentin vor Ort Karin Sens gerade erzählt hat, das ist die von der EU-Führung gewesen, rund um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die ist heute vor Ort gewesen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Wie viel das gebracht hat und was die EU jetzt tun kann und sollte, darum geht's auch gleich hier. Und wir sprechen über die Verantwortung von Schiedsrichtern. Die müssen nicht nur für Ordnung auf dem Platz sorgen, sie entscheiden auch darüber, wann das, was von der Tribüne kommt, eine Grenze überschreitet und das Spiel unterbrochen wird oder vielleicht sogar abgebrochen. Wie Schiedsrichter auf solche Entscheidungen vorbereitet werden, erfahrt ihr von Klaas Rehse vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Und zwar in diesem Podcast. Das Update am 3. März 2020. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wer soll gegen Donald Trump im November antreten? Das klären die Demokraten in den USA gerade. Und heute ist dafür ein ziemlich entscheidender Tag, der Super Tuesday. In 14 Bundesstaaten finden heute gleichzeitig Vorwahlen statt. Ein Drittel der Delegiertenstimmen wird verteilt. Und die, die so eine Stimme bekommen, die dürfen dann bei einem Parteitag der Demokraten im Juli entscheiden, wen die Partei ins Rennen schickt um die Präsidentschaft. Bisher liegt Bernie Sanders vorn und laut Umfragen auch in Kalifornien, der wichtigste Staat heute, weil es da die meisten Delegiertenstimmen zu holen gibt. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Jan Bösche, wird sich Sanders heute schon vom Rest des Felds absetzen können?
Ja, das hofft er natürlich. Und er hat in den vergangenen Wochen und Monaten auch ziemlich investiert in Kalifornien, hat also dort sehr viel Wahlkampf gemacht, hat Geld ausgegeben für Wahlkampf-Werbespots, hat auch besondere Wählergruppen angesprochen, besonders die Latinos zum Beispiel, die in Kalifornien ziemlich wichtig sind. Also Bernie Sanders wirklich versucht, in Kalifornien so viele Stimmen wie möglich zu bekommen. Die anderen versuchen natürlich, ihm das streitig zu machen. Und wir dürfen nicht vergessen, in diesem Fall geht es nicht darum, wer gewinnt, der kriegt alle Stimmen, sondern hier geht es auch um Stimmenanteile. Also Bernie Sanders muss nicht nur vorne liegen, er muss wirklich klar vorne liegen und ordentlich Stimmen mitnehmen, damit er am Ende dieses Tages dann der uneinholbare Spitzenreiter sein kann.
Joe Biden, der konnte die letzte Vorwahl für sich entscheiden, wird jetzt noch von Pete Buttigieg und Amy Klobuchar unterstützt. Die beiden haben ihre eigene Kandidatur gerade an den Nagel gehängt. Wie sehr wird ihm diese Unterstützung helfen?
Naja, das hat eine Kampagne wieder aufgeweckt, von der viele behauptet haben, sie läge schon am Boden und es wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis Joe Biden aus dem Rennen austritt. Nun ist er ganz klar der Bernie Sanders Verfolger. Er hat in South Carolina gewonnen, sehr eindeutig, sehr klar. Und diese Unterstützung von Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, auch zum Beispiel von Beto O'Rourke in Texas, das hilft ihm natürlich. Wir haben jetzt quasi zwei Kandidaten, die wirklich für zwei Parteiflügel stehen. Auf der einen Seite Bernie Sanders, der progressive Kandidat, der eine Revolution möchte und besonders junge Kandidaten anspricht, und Joe Biden dann eben halt der eher moderate Kandidat, der die Wähler anspricht, die nicht so gerne von einer Revolution sprechen möchten. Und das darf man nicht vergessen, der besonders bei afroamerikanischen Wählern sehr gut ankommt.
Zum ersten Mal steht heute der Name von Michael Bloomberg auf den Wahlzetteln. Wie stehen seine Chancen, da heute gut abzuschneiden?
Das ist die große Frage. Michael Bloomberg versucht ja den Weg, sich zu kaufen in diese Vorwahlen, indem er wirklich unheimlich viel Geld ausgibt. Eine halbe Milliarde schon für Werbung, für Fernsehwerbung, für Online-Werbung. Er hat die ersten vier Runden ausgesetzt in diesen Vorwahlen, weil er gesagt hat, dieser Super Tuesday ist wichtig, hat unheimlich viel Geld dafür ausgegeben. Also man kann hier keine Streaming-App aufmachen, ohne dass er nicht eine Michael Bloomberg-Werbung anguckt. Mhm. Aber das Problem ist, bei der letzten Debatte hat er nicht wirklich überzeugt und deswegen ist jetzt die große Frage. Also hat dieser Dauerbeschuss mit Werbung, hat er was gebracht, trotz seiner schlechten Leistung bei der letzten Debatte, oder ist er der abgeschlagene Dritte hinter den beiden Frontrunnern Sanders und Biden?
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es geht um viele Delegiertenstimmen, aber wie wichtig ist dieser Super Tuesday jetzt wirklich? Also wird morgen schon feststehen, wer von den Demokraten gegen Trump ins Rennen zieht?
Es wird morgen noch nicht feststehen und das liegt unter anderem daran, dass wir noch ein paar Tage dauern müssen, bis wir alle Ergebnisse haben. Je enger die Rennen werden, desto aufwendiger wird das Auszählen sein. Und die entscheidende Frage wird immer sein, wie kann Bernie Sanders punkten in Kalifornien, wenn der wirklich uneinholbar vorne liegt, dann wäre das eine Richtungsentscheidung. Wir dürfen nicht vergessen, Elizabeth Warren ist ja auch noch im Rennen, die auch eher dem progressiven Flügel zugeschlagen wird. Die könnte natürlich auf der einen Seite Sanders Stimmen wegnehmen. Auf der anderen Seite ist die wirklich spannende Frage, wie weit hilft diese große Unterstützung, die Joe Biden bekommen hat, wie weit hilft ihm das? Das kann man schwer voraussehen. Die Umfragen sehen uneindeutig aus. Ja, Kalifornien, Sanders liegt vorne, aber wie viel Stimmen kann Biden am Ende doch noch bekommen, das können wir mit Gewissheit nicht sagen. Also ich sage mal, nach diesem Super Tuesday wird es eine Richtung geben, aber ich glaube nicht, dass wir dann schon ganz klar sagen können, wer der Kandidat und wer der Herausforderer von Donald Trump sein wird.
Danke, Jan Bösche. Über den Super Tuesday der Demokraten in den USA, da wird heute ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben, also der Leute, die dann im Juni darüber entscheiden, wer gegen Donald Trump antreten wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das hätte auch deutlich anders ausgehen können für die Bayern am Wochenende. Wenn der Schiedsrichter das Spiel am Ende abgebrochen hätte, dann hätten die Bayern mit 0-2 verloren, egal ob sie vorher mit 6-0 in Führung gestanden haben oder eben nicht. Ihr erinnert euch, sie haben mit 6-0 in Führung gestanden. Es geht um das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim am Samstag. Das ist zweimal unterbrochen worden, weil Bayern-Fans gegen den Hoffenheim-Geldgeber Dietmar Hopp gehatet haben. Und der Schiedsrichter, der muss da für Ordnung sorgen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im ganzen Spiel. Er entscheidet auch darüber, wann das, was von der Tribüne kommt, eine Grenze überschreitet. Ziemlich viel Verantwortung für eine Person, oder Klaas?
Ja, absolut. Denn also die Hauptaufgabe ist ja, ein Bundesligaspiel zu leiten. Und nebenbei müssen Unparteiische jetzt noch auf Aktionen der Zuschauer achten. Also eine Herkulesaufgabe.
Das ist Klaas Rehse vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Heute Abend spielen die Bayern ja wieder. Und falls einige Fans da ähnliche Aktionen planen wie am Samstag, dann könnte der Schiedsrichter auch wieder eingreifen oder müsste vielleicht auch wieder eingreifen. Und dann gibt es den sogenannten Drei-Stufen-Plan, nach dem der vorgeht. Was sind das für Stufen?
Ja, also dieser Stufenplan, den der Schiedsrichter Tobias Stieler heute befolgen soll, der besagt, dass sobald ihm oder seinem Team etwas auffällt, die erste Stufe gezündet werden soll. Also wenn es irgendwie beleidigende Gesänge oder diskriminierende Banner gibt und dann heißt es kurze Spielunterbrechung und dann gibt es eine Durchsage über die Lautsprecheranlage, dass dieses Verhalten zu unterlassen ist. Kennt man ja, wenn man zum Beispiel Pyrozündelei im Stadion hat. Kommt es dann weiterhin zu diskriminierenden Aktionen? Dann wird das Spiel wieder unterbrochen. Und bei dieser zweiten Stufe, das hat man beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern gesehen, dann werden die Mannschaften vom Spielfeld in die Kabinen oder zumindest in den Kabinengang geführt. Und es gibt wieder Stadiondurchsagen. Mhm. Und da wird dann auch gesagt, dass das jetzt die letzte Verwarnung ist. Wenn es nach einer Spielfortsetzung wieder zu diskriminierenden Gesängen zum Beispiel kommt oder Banner gezeigt werden, dann ist die dritte Stufe der Spielabbruch. Kann man also sagen, es gibt erst die Ermahnung, dann die Verwarnung, also die gelbe Karte und dann die rote Karte. Und dann muss man das Spielfeld verlassen. Das Besondere heute Abend ist dann, dass die Schalke angekündigt haben, dass sollten sich Vorkommnisse wie in Hoffenheim ereignen, dann wird die Mannschaft den Platz verlassen. Mhm. Und dazu schreibt jetzt allerdings halt auch der DFB, die Entscheidung zu einer Spielunterbrechung oder einem Spielabbruch, die liegt beim Schiedsrichter. Mhm. Und würde eine Mannschaft ohne Absprache mit dem Schiedsrichter das Spielfeld verlassen, dann riskiert sie, dass die Partie unter Umständen gegen sie gewertet wird. Dessen sind sich die Schalke aber natürlich auch bewusst. Mhm.
Ist denn eigentlich auch klar geregelt, ab welcher Beleidigung dann so ein Schiedsrichter eingreifen muss? Also was da irgendwie noch so mit einem, weiß ich nicht, Auge zudrücken durchgeht und ab wann es dann wirklich ernst wird?
Na, so hundertprozentig geregelt, also auf den Wortlaut genau ist das nicht. Erinnert mich so ein bisschen an den Videobeweis. Da war ja am Anfang auch nicht immer klar, wann der Videoschiedsrichter eingreift. Mhm. Also Schalke hat deshalb vor der Begegnung jetzt zu einem Treffen eingeladen. Da waren dann Vertreter des DFB und des FC Bayern bei diesem Treffen. Der Schiedsrichter war übrigens nicht dabei. Und bei diesem Treffen wurde beschlossen, dass Plakate, die antisemitische, rassistische, homophobe oder beleidigende Texte gegen eine Person beinhalten oder gegen ganze Gruppen, zu einer Unterbrechung führen. Dann würde halt der Drei-Stufen-Plan, wie eben beschrieben, greifen. Mhm. Es wurde aber auch gesagt, dass nicht unterbrochen werden soll bei so Plakaten wie beim Spiel von Union Berlin. Die haben zum Beispiel geschrieben, dass 2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun hopp, hofiert und zwei Schritte zurückgemacht, fick dich DFB. Hm. Hier gab es auch eine Unterbrechung mit Durchsage und da hat man jetzt gesagt, das ist zwar eine sehr derbe Sprache und die Interpunktion war vielleicht auch nicht ganz richtig, aber ein fick dich DFB-Plakat, das wird nicht zur Unterbrechung oder zu einem Abbruch führen. Hm.
Jetzt hast du gesagt, dass möglicherweise, wenn es wieder zu solchen Dingen kommen sollte, die Schalker freiwillig vom Feld gehen und damit riskieren, das Spiel zu verlieren. Wenn es aber zur dritten Stufe kommt, also zum Spielabbruch, dann hätten die Bayern verloren. Also wenn die Bayern-Fans diejenigen sind, die beleidigen, richtig?
Genau, also wenn von denen das dritte Mal so ein Banner gekommen wäre, dann wäre dieses Spiel mit 2-0 für Hoffenheim gewertet worden. Spannend hierbei ist aber, treffen jetzt zwei Vereine aufeinander, zum Beispiel heute Abend das Spiel, wo beide Fangruppen sich einig sind und beide vielleicht gleichzeitig diskriminierende Karte hochhalten, wodurch es dann zu diesen drei Stufen kommt, dann kann das Spiel auch hinterher für beide Mannschaften verloren gewertet werden. Mhm. Also beide bekommen in einem Ligaspiel 0 Punkte und 0-2 Tore. Bei einem DFB-Pokalspiel wie heute, da weiß ich gar nicht genau, was da passieren würde. Das wäre auch eine schwierige Aufgabe für die Sportgerichtsbarkeit.
Klaas Rehse vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben hat erklärt, wann Schiedsrichter wie entscheiden kann oder muss, wenn es Beleidigungen gibt von der Tribüne und wie die Schiedsrichter darauf vorbereitet werden. Danke.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Coronavirus verändert unser Leben. Die Leipziger Buchmesse wird abgesagt. Und jetzt sollen wir auch noch alle zu Hause bleiben. Das sagen zumindest einige Tech-Firmen im Silicon Valley gerade ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Homeoffice ist das Stichwort. Und das ist ja eigentlich mal das große Buzzword gewesen für die Zukunft der Arbeitswelt. Was ist denn eigentlich daraus geworden? Oder sind wir da schon längst? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolaus hat sich damit beschäftigt. Natürlich von zu Hause aus.
Erstmal Wasser aufsetzen. Kaffee machen. Ich darf heute nämlich im Homeoffice bleiben. Morgens also nicht in die überfüllte S-Bahn, heißt das, sondern schön entspannt, Radio an, Laptop aufklappen und ab auf die Couch. Okay, die Idylle wird etwas getrübt, weil meine Mitbewohnerin beschließt zu saugen. Aber ansonsten, muss ich sagen, fühlt sich der Arbeitsmorgen daheim schon ein bisschen an wie Wochenende, oder?
So mit dem eigenen Kaffee, so auf dem Sofa sitzen oder am Schreibtisch, ist natürlich schon was Schönes, aber ich glaube, auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen.
Es kommt immer drauf an, tatsächlich. Bei Homeoffice bist du halt sehr gezwungen, dich wirklich, zu zwingen, halt zum Arbeiten zu zwingen, weil du eben so viele Sachen irgendwie gleichzeitig tun könntest. Ich mag es total, weil es dir irgendwie alle Möglichkeiten gibt, aber es kann entspannter sein, aber auch ein bisschen unentspannter, ein bisschen unproduktiver, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin eher so der Typ, der lieber ins Büro fährt und eher dort dann doch 9-to-5 arbeitet.
Warum?
Ne, weil ich da weniger abgelenkt werde und ich kriege immer viele Telefonate und dann passt es einfach besser wegen dem Telefonieren.
Homeoffice. Das war ja mal so das Buzzword für die neue Arbeitswelt. Wenn man sich dann jetzt aber so diese knallvollen Pendlerzüge in die großen Städte anschaut, ja, würde ich sagen, da gibt es noch Luft nach oben. Klar, nicht jeder Beruf, der eignet sich auch dafür. Nicht jeder kann einfach zu Hause den Computer anmachen und dann geht's los. Ja, im Handwerk, da wird's im Homeoffice sehr, sehr schwierig. Aber selbst wenn ihr also Homeoffice machen könntet, ihr solltet euch da sehr gut drauf vorbereiten. Das sagt Frank Berzbach. Er publiziert zu Themen wie Arbeitspsychologie und New Work.
Man sollte sich versuchen, eine klare Struktur zu geben für diese Tage. Also um wie viel Uhr fängt man an, wann macht man Pause, wann macht man Schluss. Man sollte versuchen, immer an einem ähnlichen Ort zu arbeiten, damit die Psyche lernt, hier ist jetzt Arbeit und dann auch zu Hause unterscheiden kann, wann ist Freizeit. Es gibt sehr einfache Tricks. Man kann zum Beispiel morgens um eine gewisse Uhrzeit aus dem Haus gehen. Man geht zum Bäcker oder eine Runde um den Block und betritt dann seine eigene Wohnung als Büro. Und mit dem gleichen Ritual schließt man das wieder ab. Das ist im ersten Moment, kommt man sich ein bisschen albern vor, aber es ist für die Psyche eine sehr gute Strukturierung.
Die Trennung zwischen Job und Freizeit fällt schwerer, wenn man nicht diesen Weg zur Arbeit hat. Und zu Hause gibt es die ein oder andere Verlockung. Und statt die Kollegen auf Zuruf mal irgendwas fragen zu können, muss ich jetzt immer anrufen oder eine Mail schreiben. Finde ich eher nervig. Und was mir auch fehlt, ja, einfach mal so beim Kaffeeautomaten abhängen und reden.
Die Mittagspausen und die informellen Kontakte in den Unternehmen haben natürlich ein hohes Potenzial auch. Und wenn ich die Leute ins Homeoffice schicke, der Vorteil ist ungestörte Ruhe, hohe Konzentration. Aber der Informationsfluss wird natürlich schlechter eventuell. Wie gesagt, muss man gucken, sehr genau gucken, was sind die Aufgaben und wann ist das angesagt.
Der Anteil von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten können in Deutschland, der wird jedes Jahr mehr. Die Entwicklung ist aber relativ langsam. Aktuell bieten etwa ein Viertel aller Unternehmen Homeoffice für ihre Mitarbeiter an. Das sagt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wobei die meisten Mitarbeiter da nur einige Stunden pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Also so wirklich angekommen ist Homeoffice noch nicht. Es bleibt noch immer eine Ausnahme in Deutschland. Der Anteil an Menschen, die zu Hause arbeiten, könnte aber trotzdem weiter nach oben gehen, sagt der Trendforscher Peter Wippermann. Allein schon, weil Unternehmen dadurch einfach Geld sparen können.
Tatsächlich ist es so, dass die großen Unternehmen angefangen haben, weniger Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, als sie Mitarbeiter haben. Die Quadratmeterzahl pro Arbeitnehmer ist zurückgefahren worden. Großraumbüros ist so ein Teil davon. Wir haben eine Rationalisierung in der Arbeitswelt, die natürlich durch das Thema Homeoffice eine neue Qualität hat, weil der Arbeitnehmer Raum, Infrastruktur, Heizung, Wasser, Sanitärräume, digitale Geräte selber mitbringt.
Homeoffice als Rationalisierungsmaßnahme. Ich finde ja, das ist eine recht angenehme. Experten sagen, dabei macht es die Mischung. Ein paar Tage von zu Hause arbeiten, ein paar Tage im Büro, das sei ideal. Man kann da dann das Beste aus beiden Welten verbinden. Also entspannter Kaffee auf der Couch zu Hause und Bürogossip in der Kantine.
Also nach wie vor keine ganz so doofe Idee, das mit dem Homeoffice, aber komplett zu Hause arbeiten ist dann vielleicht doch nicht so geil, wie man das im ersten Moment findet. Das denkt ihr und das hat auch Timo Nikolas in seinem Selbstversuch herausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
The Greek worries are our worries. This border is not only a Greek border, but it is also a European border and I stand here today as a European at your side.
Das sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das hat sie heute gesagt. Heute war sie nämlich mit Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. 700 Millionen Euro Hilfe hat Ursula von der Leyen der griechischen Regierung zugesagt, um die angespannte Situation an der Grenze zu lösen. Am Wochenende hatte der türkische Präsident Erdogan angekündigt, Menschen auf dem Weg nach Griechenland nicht mehr aufzuhalten. Und deshalb hoffen jetzt laut UN-Angaben gerade 13.000 Menschen an der Grenze darauf, irgendwie in die EU reinzukommen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Karin Sens, was haben denn von der Leyen und Co. zu der Situation gesagt, da vor Ort bei ihrem Besuch?
Also es ging tatsächlich um vor allem den Grenzschutz. Das stand im Mittelpunkt, das ist auch immer wieder deutlich geworden. Alle Beteiligten haben den Grenzschützern, den griechischen Grenzschützern gedankt. Von der Leyen sprach auch vom Schutzschild Griechenland, vom europäischen Schutzschild Griechenland. Und es war tatsächlich wirklich im Mittelpunkt gestanden, auch eben, dass die Grenzschutzorganisation verstärkt werden soll mit weiteren Schiffen für die Ägäis, aber auch mit Helikoptern für die Landgrenze hier. Und man hat auch betont, dass man es geschafft hatte, mehrere tausend Flüchtlinge in den letzten Tagen abzuwehren, über die Grenze zu kommen. Es gehe darum, die Grenzen zu verteidigen. Das klang teilweise an der einen oder anderen Stelle fast so, als würde da auf der anderen Seite ein Feind stehen und nicht Menschen, die Hilfe suchen.
Griechenland hält die Grenzen bisher klar dicht und es klingt auch so, als würden sie diesen Kurs nicht ändern wollen oder ändern diese 700 Millionen Euro jetzt irgendwas daran.
Nein, im Gegenteil, man fährt diesen Kurs weiter. Allerdings gab es auch leise Kritik, das muss man sicherlich sagen, beispielsweise vom griechischen Regierungschef Mitsotakis. Er sagte, man habe die Zeit seit der letzten Flüchtlingskrise 2015 nicht weise genutzt, man müsse das jetzt machen. Herbe Kritik kam tatsächlich von Sassoli, der sagte, man brauche eine gemeinsame Migrationspolitik in der EU und vor allem sei es eben auch so, dass man, solange man die nicht habe, auch nicht führend sein könne bei den Menschenrechten. Und gerade wird ja den griechischen Grenzschützern auch vorgeworfen, dass es herbe Menschenrechtsverletzungen geben soll. Flüchtlinge erzählen davon, dass sie beispielsweise, wenn sie es denn geschafft haben, auf das griechische Ufer beispielsweise zu kommen, geschlagen worden seien und dann wieder zurückgeschickt worden seien. Bei der Pressekonferenz heute war das allerdings kein Thema. Hat keiner angesprochen, wir durften keine Fragen stellen, also kein Thema.
Ein Sprecher des UNHCR hat gesagt, nicht die Flüchtlinge seien die Krise, sondern die fehlende Antwort der EU auf diese Situation. Wie kann diese Situation jetzt gelöst werden? Wie kann die EU eine Antwort finden?
Also der griechische Regierungschef sprach heute tatsächlich von innovativen Ideen und Sassoli sagte auch, man müsse jetzt eben nach Brüssel zurückgehen und mittel- und langfristige Strategien finden. Das würden die Bürger erwarten. Konkreter wurde es allerdings heute nicht.
Hm. Du bist vor Ort im türkischen Grenzort Edirne. Wie ist die Situation an der Grenze heute?
Also ich bin im Moment tatsächlich auf der griechischen Seite. Wir sind von Edirne aus Richtung Süden gefahren. Der Grenzübergang ist ja zu nach Ipsala und haben dabei beobachten können, wie Reisebusse Flüchtlinge an der Autobahn, auch an Tankstellen, die sich da ausgeruht haben, eingesammelt haben. Die wurden also von diesem Grenzübergang Ipsala hochgebracht, so haben es uns zumindest die begleitenden Polizisten gesagt, an den Grenzübergang nach Edirne, der ja geschlossen ist. Flüchtlinge haben uns allerdings auch erzählt, dass sie gar nicht direkt an den Grenzübergang gebracht werden, sondern an den Grenzfluss Evros. Dort gibt es Nachtschlepper, die eben auch versuchen, diese Flüchtlinge dann eben auf die griechische Seite zu bringen, mit mäßigem Erfolg, wie wir eben auch von den Flüchtlingen hören, sie werden zurückgeschickt.
Karin Sens über den Besuch der EU-Führung an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Die Antwort auf die wichtige Frage, wie löst man diese Situation möglichst schnell und menschenwürdig, die hat es da leider nicht gegeben. Da warten mehrere tausend Menschen darauf, irgendwie in die EU zu kommen, nachdem der türkische Präsident Erdogan angekündigt hat, niemand mehr aufzuhalten, der in Richtung Griechenland unterwegs ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wahrscheinlich starten auch die meisten Tage von euch so, mit dem Sound des Weckers, wenn ihr dann noch im Bett liegt, dann das Radio einschalten, später der Lärm auf der Straße, Autos, Hupen, Straßenbahn, die Stimmen eurer Kollegen auf der Arbeit, das Gespräch mit der Freundin oder mit dem Freund am Abend, die Serie zum Abschalten, dann kurz vorm Schlafen gehen. So viel zu hören und das alles nur an einem Tag. Und heute ist der Tag, an dem wir besonders aufs Hören hören sollten. Heute ist nämlich Welttag des Hörens. Soll eigentlich auf Hörprobleme aufmerksam machen und darauf, wie wir verhindern, dass uns das auch mal betrifft. Und wir nutzen diesen Anlass und spielen heute eine Hörspezialausgabe der Deutschlandfunk Nova Wissensbundesliga. Spielen wir normalerweise immer samstags in unserer Sendung Endlich Samstag, jede Woche in einer anderen Stadt, mit euch auf der Straße. Heute drehen wir das Ganze aber mal um. Heute muss der Moderator, also ich, Fragen beantworten. Fragen rund ums Hören und das habe ich mir nicht ausgedacht, ist aber eine total tolle Idee. Kommt von Johannes Döbbelt aus der Deutschlandfunk-Redaktion. Der ist heute Quizmaster. Wie läuft das jetzt eigentlich ab?
Also du hast 2 Minuten Zeit, ein bisschen mehr als sonst bei diesem Spiel, für diese Spezialausgabe.
Weil ich ein bisschen langsamer bin.
Ja, ja. Vielleicht auch deshalb, ja. Du musst möglichst viele Fragen in der Zeit beantworten. Du hast immer 3 Auswahlmöglichkeiten, ne? A, B oder C.
Ja.
Und mein Tipp ist, überleg jetzt nicht so lang immer. Diskutier nicht groß mit mir rum, weil dann schaffst du ja weniger Fragen in der Zeit.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass es mindestens 5 richtige Antworten geben muss, um irgendwie eine Schnitte zu haben. Wobei wir ja am Samstag natürlich gegeneinander spielen, also da spielen Hörer gegeneinander.
Und man hat weniger Zeit. Also die am Samstag haben 1,5 Minuten, du hast jetzt 2 Minuten Zeit.
Also ich muss mehr als 5 richtige
also
Antworten schaffen.
So 7 müsstest du schon, 6, 7, damit es gut ist.
Ja. Setz mich gar nicht unter Druck.
Ja. Zu gewinnen gibt es diesmal nichts außer Ruhm und Ehre natürlich und wir legen los, würde ich sagen, oder?
Ja, warum eigentlich nicht?
Machen wir das.
Deutschlandfunk Nova. Wissensbundesliga.
Was ist laut Ranking des Fraunhofer Instituts für Bauphysik die lauteste Stadt Deutschlands? A. Berlin, B. Köln oder C. Hannover?
Hannover ist ja geil. Berlin.
Nein, Hannover.
Nein!
Wie lange hält man es am stillsten Ort der Welt in einem Absorbierraum im US-Bundesstaat Minnesota aus? Also wie lange kannst du da drin bleiben?
Ja.
A. 10 Minuten, B. 45 Minuten oder C. 2 Stunden?
45 Minuten.
Richtig. Die Deutsche Gesellschaft für Akustik hat eine Liste mit den 5 nervigsten Geräuschen erstellt. Welches Geräusch ist nicht dabei? A. Auf Tafel kratzende Kreide, B. summende Mücken oder C. Zahnarztbohrer?
Die Kreide.
Nein, der Zahnarztbohrer.
Ah.
Was ist das lauteste Tier der Welt? Der Grönlandwal, der Pistolenkrebs oder der Rotgesichtsmakake?
Der Pistolenkrebs.
Das stimmt. Wie wirkt sich Musik auf den Geschmack von Käse aus? Das haben sich Forscher der Uni Bern gefragt. Welches Musikgenre machte den Käse da am leckersten? A. Klassik, B. Metal oder C. Hip-Hop?
Klassik.
Nein, Hip-Hop.
Ja.
Das Phänomen ASMR hat die YouTube-Welt erobert. Auch manche Promis machen das inzwischen. Zum Beispiel diese Frau hier.
Second, I'm drinking sparkling water. And since this is all about sound, I want you just to calm your mind.
Ah, Welcher Promi säuselt denn hier so leise vor sich her? Ist das A. Kate Hudson, B. Jennifer Garner oder C. Cardi B?
Cardi B kenne ich nicht, die ist es.
Nee, das ist Kate Hudson. Menschen mit einem absoluten Gehör können die Höhe eines Tones ja bestimmen, ohne so einen Vergleichston dafür zu brauchen. Welche Muttersprache fördert denn die Ausbildung eines absoluten Gehörs? Ist das A. Urdu, B. Bengalisch oder C. Mandarin?
Urdu.
Nein, das ist Mandarin.
No.
Welche Aussage stimmt? A. Männer hören besser als Frauen, B. Frauen hören besser als Männer oder C. Männer und Frauen hören gleich gut? C. Nein, Frauen hören besser als Männer. Ah.
Also ich glaube, ich bin ganz knapp an 7 dran.
Du hast, ich glaube, es sind 2, ne? Es sind 2. Ist nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht, ist echt, also das ist jetzt, also come on. Du hast vorher die 7 vorgegeben und jetzt kommst du mit, ist nicht so schlecht. Es ist ein Untergang, komm, sag.
Nee, das war so eine Floskel, die ich sonst immer sage, wenn ich das auf der Straße spiele, aber eigentlich ist es schon sehr schlecht, das hast du recht. Ich war zu höflich.
Mhm.
Ja, aber du hast auch kein Glück mit dem Raten, ne?
Nicht so richtig.
Na.
Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
Ich weiß nicht.
Danke, Johannes Döbbelt aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, für diese einzigartige Erfahrung.
Sehr gern.
Wenn ich mich jetzt noch an das Ergebnis einer dieser Fragen erinnern könnte, hätte ich wenigstens was zum Weitererzählen.
Frauen hören besser als Männer.
Danke.
Merk dir das.
Mach ich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Michelin-Sterne, die sollten eigentlich feierlich verliehen werden. Heute Abend mit einer großen Gala in Hamburg und so weiter. Wurde alles abgesagt. Ihr könnt es euch schon denken, auch hier ist das Coronavirus schuld. Also sicherheitshalber statt feierlicher Gala nur ein schlanker Livestream im Netz. 20 Minuten hat es gedauert. Und dann ist klar gewesen, welche Restaurants einen Stern bekommen, ihren Stern behalten dürfen oder vielleicht sogar noch einen dazu bekommen. 308 Restaurants mit einem Stern oder mehreren Sternen gibt es in Deutschland. Das Maybeck in Köln, das ist eins davon, das hat seit 2015 einen Stern und durfte seinen Stern auch dieses Jahr behalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Jan Cornelius Meyer.
Ja, vielen Dank. Habe ich auch in der Tat eben erfahren, weil das Handy nebendran auf dem Posten lag und wir immer traditionell eigentlich darauf warten, dass wir Nachrichten bekommen von Freunden oder Bekannten, weil wir uns jedes Mal wieder den Pressetermin verpassen.
Ach, tatsächlich? Okay.
Ja, also wir haben, glaube ich, noch in keinem Jahr den Tag mitbekommen, wann das wieder rauskam. Und dann kommen immer so Nachrichten von Kollegen oder Freunden, die da irgendwie mehr hinterher sind und schreiben mir immer, ey, Glückwunsch übrigens, und schreiben mir immer so die neuesten Veränderungen, die es gab. Ja.
Du bist einer der beiden Chefs vom Maybeck. Das heißt, du hast dich nicht vor einen Livestream gesetzt heute?
Nein. Das ist in der Tat, wir hatten ja, das Ganze kam ja im ersten Jahr, also Ende 2014 kam ja der 2015er Giet. Und in der Tat hatten es das ja echt wie eine kalte Dusche erwischt. Also wir hatten gerade mal dreiviertel Jahr offen und hatten uns als eines der ersten Ziele gesetzt, unterhalb vom Sterneradar zu fliegen, weil wir beide aus der Gourmet-Schiene kamen und eigentlich nur ein einfaches Bistro machen wollten.
Ihr wolltet gar keinen Stern?
Ja, nee, nicht explizit. Also wir haben sogar eher gesagt, wir wollen es vermeiden, was uns auch nicht besonders schwer erschien. Und dann kam das wirklich so ein bisschen über uns, hat uns echt den Boden unter Füßen weggezogen. Wir kamen gerade vom Umziehen, wollten irgendwie anfangen zu kochen und dann haben wir erst gedacht, wären Flachs. Und haben uns dann wirklich überlegt, ob wir jetzt einfach, was wir jetzt machen. Also es hat uns echt böse überrascht.
Also das heißt, das war jetzt erstmal keine große Freude, ihr habt keine Sektflaschen aufgemacht?
Hat so 2-3 Stunden gedauert. Dann haben wir gedacht, wir machen jetzt in der Tat mal ein paar Flaschen auf, weil es war halt total abgefahren. Und es stellt sich halt immer mehr heraus, dass es natürlich am Ende auch keinen Schaden bedeutet. Also diese ganze Diskussion um Sterne zurückgeben oder ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht, die hat sich für uns nie gestellt, weil wir einfach gedacht haben, einen Stern kriegst du für das, was du bis dahin erreicht hast oder bis dahin geleistet hast und gemacht hast. Und wenn das jemandem gefallen hat, der halt eben eine Reiseempfehlung für Restaurants im Grunde rausgibt, was es ja letztendlich ist im Ursprung, dann nehmen wir das gerne als Kompliment und nehmen es einfach so wie jedes andere Gastkompliment auch und haben es entsprechend auch dann hier nirgendwo groß, also wir haben es nicht für uns vermarktet oder so, wir profitieren natürlich davon, weil es den Bekanntheitsgrad deutlich erhöht, aber haben das ansonsten einfach erstmal so ignoriert weitestgehend, außer dass wir halt uns betrunken haben abends.
Hast du ein bisschen gehofft, dass ihr vielleicht noch einen zweiten dazu bekommt? Also will man dann irgendwann, wenn man einen hat, mehr?
Nee, ich glaube, dann hätten wir echt einen Shitstorm über uns ergehen lassen müssen. Es ist so schon zum Teil so, dass verständlicherweise einige Kollegen sich manchmal fragen, warum wir eigentlich mit so wenig Aufwand einen Stern bekommen haben, weil wir das wirklich relativ locker und easy eigentlich alles angehen, das ganze Thema. Und viele arbeiten da wirklich lange drauf hin und versuchen sehr viel richtig zu machen im Sinne des Michelin und so. Und Aber das ist halt, wie so oft, ist ein bisschen wie wenn du halt ewig an irgendeinem Mädchen rumschraubst und denkst, du musst dir irgendwie gefallen und du musst machen und dann wird es halt nie was und am Ende nimmst du halt den Typ, der an der Bar steht gerade. Also das ist so, und wir standen an der Bar. Also das ist so irgendwie, und wenn wir jetzt noch einen zweiten kriegen würden, das wäre einfach irgendwann, also das wäre auch einfach nicht gerechtfertigt, weil so ein zweiter Stern bedeutet ja, glaube ich, in der Michelin-Sprache irgendwie, dass es eine Reise wert ist oder ein Umweg wert. Mhm. Und ich glaube, wir sind schon eher so ein Laden, der ist, wir sind eine gute Empfehlung in Köln, aber ist jetzt, wenn Leute extra zu uns reisen würden, wären die doch, glaube ich, zum Teil etwas enttäuscht, weil es dann einfach wirklich einfach ein Bistro ist, was wir hier machen und nichts, was man nicht schon mal gesehen hat eigentlich.
Apropos Enttäuschung, 30 Restaurants haben ihre Sterne verloren in diesem Jahr. Mhm. Was ist, wenn euch das mal passiert dann?
Ich hatte dieses Jahr so ein bisschen mit gerechnet, weil einfach auch welche dazukommen ja immer und das ist ja auch so ein bisschen, man kann ja nicht einfach immer nur mehr Sterne vergeben, aber letztendlich so ein bisschen erleichtert bin ich dann doch, dass er bleibt, weil er uns wie gesagt einfach hilft und weil er vor allem fürs Team super schön ist und weil es einfach eine schöne Wertschätzung ist für das, was wir das ganze Jahr machen.
Jan Cornelius Meyer ist einer der beiden Chefs vom Kölner Sterne-Restaurant Maybeck. Er hat uns erklärt, wie wichtig Sterne für ein Restaurant sind und ob da mehr wirklich mehr ist.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.